Josef kommt ins Gefängnis und er erlebt auch dort wieder, dass das, was er tut, gelingt, Gott segnet ist. Und deswegen wird er von dem Chef des Gefängnisses dazu eingesetzt, sich um andere Gefangene zu kümmern. Und um zwei dieser Gefangenen, um die er sich kümmert, da handelt es sich um ganz besondere Gefangene. Einmal der Chef der Mundschenkel und der Chef der Bäcker vom Pharao. Und das waren die Leute, die sich gekümmert haben um das, was der Pharao isst und trinkt. Also ganz wichtige Leute. Und man weiß nicht genau, was sie gemacht haben, aber sie müssen sich irgendwas zu Schulden kommen lassen haben. Das heißt hier in dem Text, sie verfehlten sich und deswegen hat der Pharao sie erstmal in Untersuchungshaft gesteckt, ins Gefängnis. Und dort treffen sie jetzt auf Josef. Als Josef am Morgen zu ihm kam, so lesen wir das in 1. Mose 40, 6 bis 8, und sie sah, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharaos, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, also den Mundschenken und den Bäcker, warum sind eure Gesichter so traurig? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagt Josef zu ihm, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Der Mundschenk und der Bäcker, sie haben Träume gehabt in der Nacht, die sie umtreiben. Und als sie aufgewacht sind, haben sie so eine Vorahnung gehabt, das war nicht einfach nur ein wilder Traum, sondern dieser Traum hat eine Bedeutung für mich. Aber ich weiß nicht, was er bedeuten soll. Vielleicht wären sie, wenn sie noch beim Pharao am Hof gewesen wären, zu den Weisen, zu den Traumdeutern gegangen. So was gab es damals am Haus des Pharaos. Oder sie hätten nachgeschlagen in so schlauen Büchern, wo drin steht, welcher Traum was zu bedeuten hat. Die hat man heute gefunden, kann man immer noch nachlesen. Vielleicht hätten sie das gemacht, aber sie waren ja im Gefängnis. Und deswegen konnten sie zu niemandem hingehen und ihn fragen, was bedeutet dieser Traum. Und jetzt kommt Josef ins Spiel. Und an dieser Szene, Josef und diese zwei Gefangenen, wird ganz viel deutlich über die Einstellung, den Glauben, den Josef in dieser Gefängniszeit, in dieser Krisenzeit hat. Wie hat Josef geglaubt in dieser Krise? Trotz Gefangenschaft bleibt Josef offen für Gott. Er sagt, es ist Gottes Sache, Träume zu deuten. Nicht irgendwelcher Bücher, nicht irgendwelcher weisen Männer, es ist Gottes Sache. Wie viel Grund hätte Josef dazu haben können, zu sagen, mit Gott mache ich Beziehungspause? Auf Gott bin ich zornig, wütend, dann möchte ich nichts zu tun haben. Ich bin im Gefängnis, er ist dafür verantwortlich, ich habe doch nur das Richtige gemacht. Wieso kann Gott nur? Josef sagt, an dem Wesen Gottes verändert auch meine Situation und ist sie noch so schrecklich, nichts. Sondern Gott bleibt Gott, es ist Gottes Sache. Gott kann Träume tun, Gott ist der, der alles überblickt. Trotz dieser Umstände vertraut Josef, glaubt Josef, ist Josef in Kontakt mit Gott, ist Josef sicher, Gott ist da und er ist mit mir, auch wenn meine Situation es gerade nicht hergibt. Josef ist aber nicht nur offen für Gott, sondern er ist auch offen für seine Situation. Er nimmt wahr, dass die beiden traurig sind. Man überliest es schnell, aber es ist schon was Besonderes. Normal, wenn ich eine Krise habe, wenn ich merke, da bin ich ungerecht behandelt, geht es eigentlich erstmal um mich und meine Probleme. Wie leicht wäre es gewesen, dass Josef sich in sich selbst zurückzieht, dass er versunken ist in Selbstmitleid, in Wut auf die Welt und alle anderen und so eine Selbstisolation hineinkommt, weil er doch derjenige ist, der ungerecht behandelt wurde. Er ist doch derjenige, um den sich die anderen eigentlich kümmern müssen. Er ist doch derjenige, die den anderen müssen ihn fragen, warum bist du so traurig, Josef? Und dann könnte er seine Geschichte erzählen. Nein, Josef entscheidet sich gegen Resignation, gegen dieses Zurückziehen, sondern er bleibt aktiv, er bleibt offen für seine Situation. Er nimmt wahr, da sind Menschen, die sind traurig. Und er ist offen dafür, dass Gott ihn gebraucht. Er sagt zu diesen zwei, erzählt mir eure Träume. Gott ist doch derjenige, der Träume deutet und er kann sich aussuchen, wen auch immer er möchte, dass er erzählt, was Gott mit diesem Traum meint. Gott braucht nur Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, dann kann jeder Träume deuten. Und Josef erlebt wirklich Wirken Gottes. Er erlebt, dass Gott ihm eine Deutung schenkt für die Träume der beiden Männer. Er erlebt, dass Gott ihm zum Segen macht für die Menschen. Er erlebt, dass Gott durch ihn Wahrheit hineinspricht in das Leben von anderen Menschen. Für den Kellermeister, für den Mundschenk heißt es, dass er nach 3 Tagen freikommen soll. Für den Bäcker ist diese Wahrheit sehr bitter. Das heißt, er kommt zwar auch nach 3 Tagen frei, aber dann direkt am Strick. Und er erlebt, dass Josef von Gott gebraucht wird. Es stimmt so, wie er es vorhersagt, es trifft ein, der Bäcker kommt frei, aber er wird gehängt und der Mundschenk kommt auch frei und er kriegt seine alte Stelle am Haus des Pharao wieder. Und bevor der freigelassen wird, sagt Josef, wir haben es heute in diesem Video gehört, dem Mundschenk noch, wenn du wieder beim Pharao bist, dann denk bitte an mich. Dann erzähl doch dem Pharao von mir, ich sitze hier zu Unrecht. Denk an mich. Was für eine Hoffnung muss Josef gehabt haben? Also ich habe mir so vorgestellt, wie es wäre, wenn ich in dieser Situation wäre. Ich hätte so gedacht, oh Gott, es war zwar nicht schön hier im Gefängnis, aber es ist so cool, wie du das geregelt hast. Jetzt schickst du mir diesen Mundschenk, den Traum, und jetzt weiß ich, jetzt geht es einfach weiter und ich bin raus. Wie groß muss diese Freude, diese Hoffnung gewesen sein, dass es jetzt losgeht, dass diese Ungerechtigkeit jetzt endet. Und vielleicht noch am ersten Tag hat er sich noch gefreut zu warten, am Morgen wird es passieren, und dann vergeht noch ein Tag und noch ein Tag und noch eine Woche, Woche. Und 100 Wochen ist immer noch nichts passiert. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Vers 23. Punkt. Es geschah aber am Ende von 2 vollen Jahren. Da träumte der Pharao. 2 Jahre vergehen zwischen diesen Zielen. 2 volle Jahre, ohne dass was passiert. Ich habe mir überlegt, was ist vor 2 Jahren passiert, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Vor 2 Jahren saßen wir schon mal hier in der Kirche mit euch, Gott hat und Birgit, haben die Hochzeit gefeiert. Mir kommt es vor wie eine Ewigkeit, seit wenn das her ist. Vielleicht euch nicht. Aber diese Zeit, stellt euch vor, von Gott hat die Hochzeit bis heute, das sind 2 Jahre. Und die sitzt Josef nicht und nur zu Hause gemütlich auf der Couch, sondern im Gefängnis. Und weiß, eigentlich bin ich hier nicht richtig. Eigentlich habe ich genau das Richtige gemacht. Eigentlich müsste ich irgendwo anders sein. Aber es passiert nichts. Und dann träumt der Pharao schlecht. Hat wilde Träume, am Morgen wacht er auf und wie bei den 2 Gefangenen weiß er, diese Träume haben eine Bedeutung und ich muss wissen, was sie bedeuten. Er hat jetzt den Vorteil, er lebt am Haus des Pharaos, im Königspalast und er kann alle seine weisen Männer zusammen träumen und sagen, so, ihr Lieben, holt eure Bücher. Ich erzähle euch meine Träume und ihr sagt mir, was sie zu bedeuten haben. Das Problem ist, keiner weiß es. Oder vielleicht will es ihm auch keiner sagen, weil sie schon ahnen, ja, also ganz toll hört sich das nicht an. Und dann, ich weiß nicht, wie es dem Mundschenk in diesem Augenblick ging, erinnert er sich, ich habe das vergessen. Und er geht zum Pharao und sagt ihm, werter Herr Pharao, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, vor 2 Jahren haben Sie mich mal ins Gefängnis geworfen. Ich habe da jemanden kennengelernt und den werde ich vergessen. Und er erzählt dem Pharao von Josef. Und der Pharao lässt Josef holen. Dann steht da drin, Josef rasierte sich, er zieht sich neue Klamotten an, er macht sich bereit und er geht zum Pharao. Und Josef spricht mit dem Pharao. Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen gehört, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortet Josef dem Pharao, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. 2 Jahre später, 2 Jahre der Krise, 2 Jahre gefangen in der Warteschlange im Gefängnis. Wie hat sich der Glaube von Josef verändert? Seine Einstellung. Wenn wir diesen Text hineinschauen, merken wir, Josef ist immer noch offen für Gott. Er sagt zum Pharao, Gott wird dir zeigen, was zum Heil dient, was zum Guten dient. Gott wird dir Gutes zeigen mit deinem Traum. Woher weiß Josef das eigentlich? Der hat den Traum noch gar nicht gehört. Josef weiß das, weil er seinen Gott kennt. Weil er weiß, mein Gott ist gut und mein Gott hat einen guten und einen heilvollen Plan mit dieser Welt und den Menschen. Und alles, was Gott zeigt, ist Heil, ist Gutes. Was für ein Glaube hier von Josef. Nach 2 Jahren Gefängnis sowas auszusprechen, zu sagen, mein Gott ist der gute Gott, der liebende Gott, der für mich ist, der mit mir unterwegs ist, der heilvolle Gedanken hat. 2 Jahre hat er mit diesen Gedanken ausgehalten in der Warteschleife. Josef bleibt auch offen für seine Situation. Er lässt sich fertig machen, er rasiert sich, er holt sich neue Klamotten, er geht zum Pharao und bereitet sich vor auf eine echte Begegnung. Es hätte Josef auch egal sein können, wie er aussieht. Er hätte einfach sagen können, jetzt bin ich ein Pharao. Aber auch in dieser Begegnung geht er auf Augenhöhe. Das ist ganz interessant hier drin. Man muss sich vorstellen, Pharao, der mächtigste Mann der Welt damals. Und Josef lässt sich nicht einfach von ihm vorschreiben, was er zu tun hat oder wer er zu sein hat. Der Pharao sagt zu ihm, du bist jemand, der Träume deutet. Josef sagt, nein, nein, ich bin es nicht. Mein Gott träumt, der deutet die Träume. Also er geht auf eine Augenhöhe mit ihm und er sagt, mir ist es wichtig, in dieser Situation echt zu sein, geordnete Beziehungen zu haben. Er lässt sich nichts vorschreiben und nicht zuletzt bleibt er auch offen dafür, dass Gott ihn wieder gebraucht. Er sagt, Gott wird antworten. Jetzt ist er irgendwie schon sicherer, dass Gott ihm diese Deutung schenkt. Wer weiß, was in diesen 2 Jahren noch passiert ist. Er sagt, Gott wird antworten und er ist bereit, sich dazu gebrauchen zu lassen. Und wir haben es vorhin gehört, dieser Traum oder diese beiden Träume, Josef sagt, es ist eigentlich nur ein Traum, eine Bedeutung, sowohl das mit den Königen als auch das mit den Ehren. Das heißt, über dein Land, Pharao, werden 7 Jahre kommen, da wird es dir richtig gut gehen. Da kannst du jeden Tag, jedes Jahr noch einen viel größeren Altar mit Erntedank bauen. Da wird alles sprießen in Hülle und Fülle und alle werden glücklich sein. Und danach werden 7 Jahre kommen, da wird gar nichts auf dem Erntedankaltar stehen. Da wird Hungersnot sein, Mangel. Und Josef, er deutet nicht nur den Traum, sondern er gibt dem Pharao auch noch einen Tipp, eine Empfehlung mit. Er sagt, such dir einen Mann, einen weisen Mann, und setz ihn ein zum Aufseher über das ganze Land. Der soll in diesen reichen Jahren die Ernte einsammeln und ein Stück weit einlagern, damit in der Hungersnot etwas da ist, was verteilt werden kann, wenn die Menschen nichts zu essen haben. 2 Szenen, 2 Jahre dazwischen. Was zeigen uns diese 2 Szenen in 1. Mose 40 und 41? Es zeigt, dass Josef sein Warten, seine Gefangenschaft, seine Warteschleife als ein Teil der Geschichte gesehen hat, die Gott mit seinem Leben schreibt. Das Warten war Teil seiner Geschichte, die Gott mit seinem Leben schreibt. Nicht nur erst im Nachhinein. Wir können ja heute in der Bibel lesen und dann liest man 2 Seiten weiter und merkt man, naja, das ist alles gut ausgegangen, Gott hat es richtig gemacht. Aber Josef hat schon in der Zeit, im Gefängnis, mit dieser Einstellung gelebt. Und hat gesagt, das, was ich erlebe, das ist der Teil meiner Geschichte, die ich mit Gott erlebe. Dieses Warten, diese Krise, das ist nichts, wo er sagt, ich warte ab, bis es vorbei ist und danach geht mein Leben wieder los. Danach geht meine Geschichte mit Gott weiter. Sondern er nimmt an, was schwer ist und sagt, ich bin offen dafür, was Gott hier wird, wo er da ist und was er mit mir vorhat. Er bleibt aktiv in seiner Situation. Ich glaube, wir alle kennen solche Warteschleifen, kennen solche Krisen, wo wir abwarten, wo wir uns wünschen, dass Gott eingreift, dass er Situationen verändert, dass er Gebete erhört, dass er sich zeigt, dass er Zweifel hat, dass er Begegnung schenkt. Ich weiß nicht, wo es sich vielleicht auch gerade bei dir anfühlt, wie so ein Gefängnis, wie so eine Warteschleife, wo du an Situationen erinnert bist, wo du das erlebt hast. Ich sage euch mal, wie es bei mir ist. Mein Wunsch in solchen Situationen ist eigentlich immer klar. Wenn ich bete, sage ich, Gott, nimm es weg. Mach was. Möglichst schnell, möglichst sofort, möglichst morgen, alles anders. Und wenn das nicht hilft, dann kann man auch noch klagen und sagen, Gott, wieso? Wieso geht es mir so schlecht? Wieso muss ich warten? Und ich bin hier ein Kind meiner Zeit. So wie wir alle. Wir leben in einer Generation, die versucht, das Warten abzuschaffen. Interessant, oder? Es geht alles on demand, auf Abruf. Ist nicht mehr bis 20.15 Uhr da, in der Mediathek kannst du auch schon um 15 Uhr die Sachen angucken. Die Päckchen kommen overnight, weil wir nicht mehr warten können, bis eine Woche später. Alles ist instant. Warten hat keinen Wert. Das ist ein Satz, den unsere Gesellschaft prägt. Warten hat keinen Wert. Interessant, wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, Gott hat eine andere Sicht auf das Warten. Für Gott gehört so Warteschleife zum Leben dazu. Zu seiner Geschichte, die er mit dieser Welt schreibt, zu seiner Geschichte, die er mit jedem Einzelnen von uns schreibt. Warten hat für Gott einen Wert. Und interessanterweise bestätigen diese göttliche Sicht auf das Warten psychologische Studien, die es jetzt gibt. Es wurde nämlich untersucht, dass Menschen, die nicht abwarten können, die nie gelernt haben, ihre Impulse zu kontrollieren, die immer sofort einem Impulse nachgeben, langfristig nicht so erfolgreich und nicht so glücklich sind. Menschen, die gelernt haben zu warten, so sagen es jetzt die Psychologen, haben langfristig ein zufriedeneres und ein erfolgreicheres Leben. Gott sagt, Warten hat einen Wert. Manchmal können wir im Nachhinein verstehen, warum Gott uns in die Warteschleife geschickt hat. Manchmal möchte er uns was zeigen, möchte was prägen in uns, möchte uns bereit machen, vorbereiten, möchte, dass Vertrauen wächst oder bestimmte Themen vertieft werden. Manchmal bleibt es auch offen, warum Gott diesen Umweg mit uns gegangen ist. Aber immer wieder gebraucht Gott solche Wartezeiten. In der Bibel lesen wir ganz viel davon. Wie war das bei Abraham? Abraham wird von Gott versprochen, du wirst ein großes Volk haben. Viele, viele Menschen werden deine Nachkommen sein. So viele, wie du Sterne am Himmel siehst. Und wie lange dauert es, bis sein erster Sohn, sein erster eigener Sohn geboren wird von seiner Frau? 25 Jahre. 25 Jahre hat Gott ihn warten lassen. Wie war das beim Volk Israel, als sie befreit werden aus Ägypten und es geht uns los und alle sind glücklich, jetzt hat Gott was mit uns vor, er führt in unser Land uns. Und sie laufen 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre warten sie auf diese Verheißung. Oder König David, und wir finden noch viele, viele andere Beispiele, König David wird versprochen und er wird gesalbt zum König über Israel. Als ganz junger Mann, als Teenager noch. Und dann kommen jahrelang Bedrohung, Verfolgung, Krisen, wo er gar nicht weiß, wird er das überleben. Und es ist ungefähr 15 Jahre, dass es dauert, bis er König von Israel wird. 15 Jahre das Warten. In Hebräer 12, da lesen wir, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen in uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Wir haben eine Wolke der Zeugen. Drei von diesen Zeugen habe ich euch genannt. Wir finden viele, viele mehr in der Bibel. Zeiten des Wartens gehören dazu, Zeiten des Kampfes, wie der Hebräerbrief schreibt. Lasst uns Geduld haben, sagt er. Diese Zeiten sind vielleicht schon da in deinem Leben oder sie werden kommen. Die Frage ist nicht, werde ich mal warten müssen, sondern die Frage ist, wie warte ich, wenn es soweit ist? Lebe ich mit der Einstellung, dass ich sage, ich möchte mich am liebsten komplett isolieren von allem, mich zurückziehen, versinken in Selbstmitleid, oder wähle ich den Weg, den Josef gewählt hat? Eine Offenheit, sich zu kultivieren und zu sagen, ich möchte offen bleiben vor meinem Gott. Ich möchte glauben, dass er sich nicht verändert, auch wenn meine Situation sich verändert. Ich möchte glauben, dass er heilvolle und gute Gedanken für mich und mein Leben hat, auch wenn ich gerade so wenig davon erfahre. Und ich möchte offen bleiben für meine Situation, in der ich mich bewege. Ich möchte aktiv leben und nicht erst warten, bis meine Krise vorbei ist. Und ich möchte offen und sensibel dafür sein, wo hat Gott vielleicht gerade in meinem Warten etwas mit mir vor. Es ist nicht leicht, so zu warten wie Josef. Ganz im Gegenteil, es ist auch ziemlich schwer. Ich möchte euch drei Hilfestellungen mitgeben zum Schluss, die wir in der Bibel finden und die uns helfen, so eine Einstellung wie Josef einzunehmen auf das Warten. Und das ist zum einen das Hören. Diese Wolke der Zeugen, sich immer wieder vor Augen zu führen und zu sagen, ich bin nicht der Einzige, der wartet. Ich bin nicht der Einzige, der das erlebt. In der Bibel gibt es unzählige an Menschen, die das vor mir erlebt haben. Und auch heute gibt es unzählige Menschen, die das auch erlebt haben. Lasst uns auch gegenseitig uns ermutigen und zu sagen, hier habe ich gewartet. Und irgendwann ging es wieder weiter. Und dem anderen Mut zu sprechen in seiner Situation. Das zweite, Fragen. Vielleicht das Herausforderndste. Nicht nur zu beten, Gott, schenkt das alles vorbei, sondern zu fragen, Gott, was hast du in dieser Krise, in diesem Warten mit mir vor? Was hältst du für mich bereit, im Gebet mit Gott zu sprechen, eine Bibel zu lesen, mit anderen ins Gespräch darüber zu kommen, nachzufragen? Gott, wo möchtest du durch mich in diesem Zustand etwas gestalten? Wo möchtest du wirken? Wo bist du auch da? Und ein letztes Klagen. Auch Klagen ist eine Art und Weise, offen zu bleiben für Gott. Wenn ich klage, dann lasse ich Gott hineinschauen in mein Leben. Und dann bin ich ehrlich zu ihm und sage, so sieht es gerade in mir aus. Und das verstehe ich nicht, das macht mir das Leben schwer. Und hier bin ich sauer und wütend. Das ist eine Art von Beziehung, zu klagen. Was für ein Geschenk sind die Psalmen. In solchen Zeiten des Wartens entdecke ich das immer wieder neu. Psalm 13 hat mich hier sehr angesprochen einmal. Herr, wie lange noch willst du mich vergessen? Wie lange noch willst du dich von mir abwenden? So ehrliche Worte sprechen aus dem Herzen, wenn man so Wartezeiten ist. Ich weiß nicht, wo du wartest, wo du dir wünschst, dass Gott einkommt, dass er Situationen verändert, dass er dir nahe kommt, dass was vorangeht im Leben. Für Josef war diese Wartezeit der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben. Was würde passieren, wenn wir anfangen, unser Warten, so wie Josef, als einen Teil der Geschichte, die Gott mit uns geht, zu sehen? Wie würde sich mein Warten verändern, wenn ich es begreife als ein Ort, an dem Gott mit mir steht und wo er etwas mit mir vorhat? Dieses Warten würde dadurch nicht leicht und immer einfach werden. Das war es auch für Josef nicht, als er im Gefängnis sich da verbracht hat. Aber es wird ein erwartungsvolles Warten. Schon in dieser Situation zu erwarten, was hat Gott hier für mich vorbereitet? Und zu erwarten, dass mein Weg nicht mit der Krise endet, sondern dass Gott einen Weg des Heils bereithält, auch darüber hinaus.